Kennt den noch jemand? Ich habe hier übrigens das Original davon. Genau, eine D-Mark ist das. Meine Oma hat die mir extra in einer vergoldeten Variante gegeben. Normalerweise ist die ja so bekannt, die D-Mark. Damit ich, wenn der Euro kommt, mich immer daran erinnere, es gab mal eine stabile Währung. Der haben wir übrigens zu verdanken, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, nach Frankfurt gekommen ist. Das war die D-Mark. Die ließ sich von nichts kleinkriegen irgendwie. Ging immer um Geldwertstabilität. Man kann darüber denken, was man will, wie das ist. Aber sie war halt eine besondere Münze. Aus der DDR, die haben das auch versucht. Hier ist die eine Mark. Das war die Münze der DDR dazu. Ich weiß noch, dass wir einmal eine Klassenfahrt dorthin gemacht haben und ich hatte so viele Münzen und Geld nachher, was ich gar nicht in den Westen mitnehmen konnte. Wir hatten ja einen Zwangsumtausch, den wir da machen mussten und das Geld war danach wertlos für uns. Im Gegensatz zur Mark, mit der konnte man, ich erinnere mich, ich glaube es war in Chemnitz, da waren wir irgendwie in der Stadt unterwegs, haben ein Taxi genommen, der hat gesagt, für 3 D-Mark, Westmark fahre ich euch überall hin, wo ihr wollt und auch zu eurem Haus zurück. Also, diese Münze, eine Erinnerung an eine gute, stabile Währung und sowas. Etwas her ist es, da war ich in einem Kaufmannsladen und habe eine Frau getroffen, die hatte so eine ähnliche Münze nicht aus ihrem Einkaufswagen wieder rausgekriegt. Die hatte so einen Einkaufswagen, ne, kennt ihr ja, ne, da muss man immer so eine Münze reintun. Und dann stand die da vor diesen Schlange an Einkaufswagen, wollte ihren Wagen zurückgeben und die Münze kam nicht raus. Ich habe der gesagt, gute Frau, wenn es an dieser Münze scheitert, ich kann Ihnen gerne einen Euro geben oder so, ne, und alles ist gut. Es kommt doch nicht auf diesen einen Euro drauf an. Und dann hat sie gesagt, nee, das geht nicht. Das war eine echte silberne Münze vom Juwelier, die ihr irgendwann mal die Kinder geschenkt haben. Ich habe mir gedacht, oh Mensch, warum steckt man so eine Münze in so einen Automaten rein? Man weiß doch, dass die Dinger manchmal nicht funktionieren und man damit Probleme kriegen kann. Da konnte ich ihr nicht helfen. Das Ding ist wirklich einbruchsicher. So einfach kam man an die Münze nicht ran. Musste ich sie halt mit stehen lassen. Mit dem mittlerweile im Wert wahrscheinlich verzehnfachten Einkaufswagen, wo man eben die Münze rauskriegen musste. Innerlich habe ich den Kopf geschüttelt. Ist schon sehr komisch, so viel Geld in eine Münze zu investieren, die man dann in einen Einkaufswagen versenkt. Ich habe für diesen Zweck immer einen ganz stinknormalen Euro im Portemonnaie, den ich auch notfalls jemandem geben kann, wenn der seine Münze nicht rauskriegt aus dem Wagen und dann kann ich mir den Einkaufswagen einfach so geben lassen. Manche vergolden ja ihre Münze sogar, so ähnlich wie das hier. Ich glaube nicht, dass das echt Gold ist, ich weiß es nicht, was mir meine Oma damals da geschenkt hat. Aber die vergolden den auch als Glücksbringer. Und manchmal ist so eine Münze gar nicht, ist das gar keine Münze, sondern irgendetwas anderes, was einem Glück bringen soll. Komische Geschichte, allerdings finden wir sie auch in der Bibel. Ich habe euch mal hier eine Karte mitgebracht. Für Israel war das so, sie brauchten auch einen Glücksbringer. Sie waren im verheißenen Land, im von Gott versprochenen Landstrich, zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan und der war sehr begehrt. Und dann zu der Zeit, als Israel das Land hatte, eroberten griechische Seefahrer höchstwahrscheinlich von der Meerseite aus, da unten, dieses Land. Das waren die Philister. Mit ihnen standen die Israeliten dadurch ständig im Kampf. Es war eine häufigere Geschichte und wenn man sich das anguckt, ist es letzten Endes eine Geschichte, die bis heute weitergeht, wenn die Philister als Palästinenser nicht nur von der Seeseite aus, sondern auch von der anderen Seite kommen. Diesmal war es so, Israel hatte angegriffen, doch die Philister siegten und es ergab sich eine sehr trübe Stimmung daraus. Und dann überlegten die Anführer von Israel, wie können wir die Kampfkraft der Truppe denn heben? Man könnte gucken, ob man andere Waffen herkriegt. Aber Israel stand gerade noch vor der Eisenzeit. Der David musste erst eine Zeit lang bei den Philistern arbeiten, bis er dann verstanden hat, wie man Eisen herstellt und dementsprechend die Waffen. Also es war noch unbekannt. Weitere Soldaten gingen auch nicht. Alle Soldaten haben sie schon in den Kampf hineingesetzt. Bessere Strategen konnten sie auch nicht holen. Die waren ja schon im Einsatz. Also musste man irgendwas sich ausdenken, um die Moral der Truppe zu stärken. Und dann ging es los, dass sie sagten, und als das Volk, 1. Samuel 4, ab Vers 3, und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Gute Frage, die sie gestellt haben, gute Analyse. Wir sind geschlagen worden, weil der Herr nicht bei uns war. Also war doch die logische Konsequenz, wir müssen ihn zu uns holen. Und die Idee war, so eine Bundeslade zu holen. Die habe ich hier mal als Foto mitgebracht oder als gemaltes. Die Philister hatten ja mehrere Götter gehabt, für jeden Zweck eins. Deren Problem war, sie konnten schlafen und saßen auch in den Tempeln herum. Israel hatte einen Gott, der ihnen schon geholfen hat. Ihnen und auch anderen. Er war einfach der überlegene Gott. Und Gott hatte mit ihnen einen Bund geschlossen. Ich bin bei euch, habe euch geholfen, aus der Sklaverei in Ägypten zu kommen. Und dazu gebe ich euch die 10 Gebote, die das Zusammenleben regeln. Das waren Steintafeln, die man in eine Holzkiste gelegt hatte. Und das Zeichen dafür, diese Holzkiste, war dann die Bundeslade, in der die drin waren. Ein Zeichen, dass Gott mit ihnen unterwegs war. Eigentlich stand sie in einem Tempel in Silo, weit entfernt von dem Kampfplatz. Aber die Lade war ja auch mit ihnen unterwegs in der Wüste gewesen. Und dort war sie das Zeichen der Gegenwart Gottes, diese Verbindung des Volkes untereinander und mit Gott selber. Also könnte man doch die Moral steigern, indem man die Lade holt. Ich lese uns vor, was dann geschah. 1. Samuel 4, Abvers 4. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über dem Cherubin thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes, Hophni und Pinhas. Eli war damals der oberste Priester. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Also einen echten Schub haben die bekommen, die Moral hat sich massiv gesteigert. Und als das aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie: Was ist denn das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen, und riefen: Wehe uns, solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns, wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. Hört sich doch erstmal richtig gut an, oder? Und so geht es dann weiter: So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da zogen die Philister in den Kampf und Israel wurde geschlagen und ein jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Da war sie, die Lade. Warum hat das nicht funktioniert? Ich denke, diese ganze Begebenheit hat einen einzigen Grund, auf den sich alles zuspitzt, der sich aber in ganz unterschiedlichen Auswirkungen zeigt. Nämlich der große Grund, der dahinter steht, ist: Wir haben einen Gott, der lässt sich nicht erpressen. Punkt. Oder ich habe hier sogar ein Ausrufezeichen hintergemacht. Wir haben einen Gott, der lässt sich nicht erpressen. Und die erste Auswirkung ist, dass Gott nicht durch ein Symbol ersetzt werden kann. Die haben die Lade gebracht. Wird daraus zwangsläufig der Sieg? Wisst ihr, mich erinnert das so ein bisschen an Dracula-Erzählungen. Die habe ich als Kind habe ich meinen Cousin besucht und da war es eine Einschlafkassette. Die hat mich nicht so sehr begeistert, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Mit so Da geht's ja um Vampire, das sind ja Mücken in Menschengestalt, die anderen das Blut aussaugen irgendwie. Und dadurch werden die dann auch zu Vampiren. Wie gesagt, mich hat das nicht so begeistert, diese Geschichten. Allerdings, das Interessante war, wenn man denen ein Kreuz gezeigt hat, dann mussten die fliehen, weil das konnten die nicht sehen. Ich habe mich da immer gefragt, warum machen die nicht mit den Armen einfach so ein Kreuz oder bekreuzigen sich irgendwie? Dann hätten sie denen ja auch ein Kreuz gezeigt, hätten da ständig gewonnen gehabt. Aber gut, das ist der komischen Geschichte halt. Wie gesagt, ich hatte nicht so einen Zugang zu diesen Geschichten, die meine Cousins so gerne mochten. Wahrscheinlich habe ich einiges davon auch einfach dann verschlafen bei diesen Geschichten. Aber es geht darum, das Kreuz wird benutzt als ein Symbol, das Unheil abwendet. Und für manche auch noch heute als ein Symbol, was eben Glück bringt. So eine Silbermünze vorhin im Einkaufswagen oder bei mir diese, weiß nicht, vergoldet oder was man da so am Material nimmt, damit das so glänzt. Sowas kann als Glücksbringer dienen. Als, hey, da ist mir doch etwas gegeben. Aber es ist eben eine problematische Sache. Wenn du das Kreuz trägst, um dich daran zu erinnern, du bist Christ, oder um anderen zu zeigen, Christus ist dir wichtig, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du das trägst als so ein Zeichen, hey, Gott muss mir ja jetzt hier auch sozusagen den Glück bringen. Nee, er muss nicht. Gott lässt sich nicht zwingen. Er ist nicht derjenige, der einfach gezwungen werden kann. Ein Symbol ersetzt Gott nicht, denn Gott will uns gegenüber sein. Er will mit uns unterwegs sein. Er will uns in jeder Lage begleiten. Es ist nicht so, dass hier der Gottesdienstsaal sozusagen ein moderner Tempel ist, wo man sagen kann, hier ist Gott und draußen nicht. Und statt der Bundeslade, wenn wir irgendwo hingehen, müssen wir jetzt das Kreuz von der Wand abschrauben und mitnehmen oder wenigstens irgendwo als Kette tragen, damit Gott dabei ist. Nee, darum geht es nicht. Das bringt nichts. Das Tröstliche ist, dass Gott uns da draußen ja auch nicht alleine lässt, dass er mit uns unterwegs ist. Wenn wir im Kampf sind, vielleicht durch eine Krankheit, dann ist er mit uns am Krankenbett, egal ob da ein Kreuz ist oder nicht. Wenn wir in Verzweiflung sind, weil nichts klappt, dann ist er da schon da. Und das Kreuz, was wir uns zu Hause vielleicht hinstellen, um den Hals hängen, kann uns daran erinnern, hey, Gott ist mit dir unterwegs, denk daran. Aber nicht das Kreuz ist der Glücksbringer. Er ist auch schon da, wenn wir Entscheidungen treffen. Vielleicht ist er manchmal nur ein kurzes Gebet weit weg, dein T-Shirt passt da sehr gut zu, du hast da ja hinten drauf so ein Symbol, ne, wie man Verbindung zu Gott kriegt und Codename Gebet. Ja, genau darum geht's. Es ist das Gebet, was uns diese Verbindung zu Gott immer wieder und wieder ermöglicht. Er begleitet uns dort. Gott ist nicht ein Symbol, was man einfach mitnimmt und dadurch in besonderen Situationen nochmal so einen besonderen Beistand erpressen kann. Hier, ich trage ein Kreuz oder ich habe eins bei mir auf dem Schreibtisch stehen oder so und deshalb muss Gott jetzt doch, ne, von diesem Kreuz aus all meine Arbeit sehen und besonders segnen. Nee, darum geht's nicht. Es geht um unsere Beziehung zu ihm und natürlich möchte er uns dabei begleiten. Gott ist nicht das Symbol, mit dem ich ihn in besonderen Situationen erpressen kann. Gott ist ein Gegenüber. Und so die zweite Auswirkung. Gott bleibt selbstständig. Hier haben sie die Lade gebracht, um damit gesagt, Gott, nun bist du da, nun sollst du uns helfen. Insbesondere, du kannst das ja auch gegenüber den Ägyptern, hast du uns ja schon mal vor dem Sieg, beim Sieg geholfen und hast uns auch aus anderer Not gerettet. Aber mal angenommen, ich würde meine Frau wie so eine Lade einfach in mein Zimmer tragen und sagen, hier, räum mal mein Zimmer auf. Was meint ihr, was meine Frau mir da sagen würde, wenn ich das so machen würde an der Stelle? Sie würde sagen, Dirk, den Kram hast du verursacht, kümmere dich mal drum. Vielleicht, wenn ich ganz lieb bin, dann würde sie mir mich da ab und an unterstützen, vielleicht dabei. Aber eigentlich meine Aufgabe, meine Sache, mein Ding. Und nicht, ich stelle sie einfach dahin und dann passiert das schon. Ich kann sie bitten, mir zu helfen, aber nicht dadurch zwingen, indem ich sie ihr einfach die Situation zeige und sage, hier, ich habe ein großes Chaos verursacht, nun kümmere du dich mal darum und mach das wieder. Mein Chaos, was ich anzettel, meine Probleme, nicht ihres. Also nicht nach dem Motto, ich werfe erstmal die Bücher zusammen und dann kann sie ja kommen und aufräumen. Also funktioniert nicht. Ist Gott unser Hampelmann? Ist Gott derjenige, der unser Chaos aufräumen soll? Wir schaffen das Chaos, er soll aufräumen. Nee, wir schaffen das Chaos und er ist unser Lehrer darin und hilft uns dabei, das wieder in den Griff zu kriegen. Wir können ihn fragen, was er dazu meint und worum es geht. Und ich bin überzeugt, er wird uns dann auch helfen. Aber er lässt sich nicht in irgendwelche Wege hinein erpressen. Er wird ja auch uns nicht erpressen. Er nimmt Freiheit, aber er gibt auch Freiheit für uns. Er gibt uns Freiheit, wie er sich auch Freiheit nimmt. Gott bleibt selbstständig und er schränkt auch uns nicht ein. Das tut Gott nicht. Gott ist einer, der Freiheit gibt zum Handeln. Ich meine, diese Freiheit ist ja auch positiv. Ich weiß nicht, wie oft bei mir der Blitz einschlagen würde, weil Gott irgendwie sagen würde, hey Dirk, das ist jetzt nicht genau das, was ich von dir wollte, sondern wäre irgendwas anderes gewesen. Wahrscheinlich, weiß nicht, wie viele hier überlebt hätten die letzte Woche oder so, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, was Gott von uns alles haben wollen würde, wenn er völlige Kontrolle da ausüben würde. Aber ohne Selbstständigkeit, ohne eigenes Entscheiden, wären wir ja nur Marionetten, an denen Gott so die Fäden zieht. Aber das ist nicht seine Art. Freiheit bedeutet, Liebe zu haben. Liebevoll leitet er uns an. Wie Eltern, die ihren Kindern liebevoll ermöglichen, wovon es eben träumt. Nicht alles, aber eben oftmals etwas ermöglichen. Und dabei sagt Gott zu uns, es sind so viele Möglichkeiten für dich offen, viele Wege sind offen. Und du darfst Mut haben, auch selber einen Weg auszusuchen, was für dich passt. Und nutze den Weg. Habe Freiheit. So wie ich dann auch Freiheit habe, dir gegenüber den Weg dann mit dir zu gehen und dir an ein paar Stellen auch Grenzen aufzuzeigen, wie es nicht weitergeht. Israel musste bei diesem Kampf ganz stark diese Grenze erleben. Und da hätte es wahrscheinlich andere Lösungen gegeben als diese mit der Lade. Und deshalb kommen wir zum letzten Aspekt, der lautet, Gott will keine Machtspiele. Hier im Text, wenn man sich das genauer überlegt, spielen die Oberen dem Volk ja etwas vor. Sie sagen, wir zeigen jetzt die Lade dem Volk, damit alle sehen, welch starker Gott auf unserer Seite ist. Warum gehen die eigentlich nicht auf die Knie und bekennen ihre Sünden und fragen Gott und sagen, hey Gott, was ist denn dein Ziel jetzt an dieser Stelle? Ist dieser Krieg denn überhaupt richtig? Ich meine, Samuel war doch da, der hörte doch Gott. Und was wäre dann die Lösung an dieser Stelle gewesen, die Gott für sie gehabt hätte? Also im Klartext, sie betrügen das Volk. Ja, Gott ist stark und die Philister fangen dann auch an zu zittern und schreien auf. Das ist der Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. Aber was an dieser Stelle noch nicht bekannt ist, das ist der Gott, der den Überfall auf die Philister nicht gutheißt. Der bei Machtspielen, die das Nebeneinander verschiedener Völker zerstören, durch Politik sich abwendet, der auch die Philister schon besiegt hat, wenn sie es zu arg getrieben haben. Aber hier betrügen die Ältesten das Volk, missbrauchen es. Missbrauch geschieht nicht nur durch Führungskräfte, manchmal kann das auch ganz banal untereinander passieren, bis hin in die Gemeinden hinein, wenn zum Beispiel Bibelstellen verabsolutiert werden, ihnen alles untergeordnet wird oder auch Traditionen aufgerichtet werden, um Menschen zu zwingen, ja, so musst du das machen, damit du ein richtiger Christ bist und damit du nachher bei Gott anerkannt wirst. Auch eine Art der Lade, die man heutzutage hervortragen kann. Gott ist ein Gott der Gnade vor Recht gehen lässt. Und Gott ist ein Gott der Freiheit. Paulus hat viel damit zu kämpfen. So heißt es dann in Kolosser 2, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Spätere jüdische Traditionen werden aufgezählt, die zwar in ihrer Situation richtig waren, aber schon zur Zeit des Briefes für die Kolosser einfach nichtig sind. Und heute gibt es auch Traditionen für bestimmte Arbeiten, wie sie gemacht werden. Und manches davon ist auch gut und hilfreich für uns. Tradition ist ja nicht per se falsch und grundsätzlich falsch. Aber Tradition ist kein Zwang, ganz im Gegenteil. Gott lädt ein, neue Wege zu gehen. Jede Zeit ist da auch etwas anders. Jeder Weg ist dann etwas anders. Jede Person ist auch anders. Niemand sollte gezwungen werden durch leere Philosophie, so Paulus. Danach sollten wir uns nicht richten. Davon sollten wir uns nicht einfangen, von der leeren Philosophie. Auch unser Weltwissen sollte uns nicht einfangen. Es ist immer nur Stückwerk, was wir wissen. Und an der Grenze zur unsichtbaren Welt, für die wir kein direktes Organ wie unsere Augen haben, sondern eher nur ein Empfinden, da gilt das ja umso mehr. Konkret, Gott will keine Machtspiele. Wir dürfen uns gegenseitig nicht missbrauchen. Und darum hat Christus und seine Liebe zu euch ist der Mittelpunkt. Daran soll sich alles messen. Leider ist Missbrauch nicht immer leicht beizukommen. Darum achtet auf die innere Stimme, ob sie euch den Eindruck gibt, missbraucht zu werden. Gott will keine Machtspiele. Gott schenkt Freiheit. Das gilt uns allen. Und daraus ist dieser große Kern der Aussagen. Gott ist ein Gott der Freiheit, der sich eben nicht erpressen lässt. Er will uns gegenüber sein. Er gibt uns Freiheit, wie er sie auch nimmt, und eben keine Machtspiele. Und darum ist er auf der Seite der Menschen, die liebevoll miteinander umgehen. Ich schließe dafür mit einem Bild hier im Saal und dafür habe ich extra den Beamer jetzt dunkel gemacht. Freiheit zeigt sich in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sein Kreuz, das ist das Licht der Welt, wie es hier beleuchtet an der Wand hängt. Das ist kein Talisman, das ist keine Fessel, das ist kein Machtinstrument. Die Israeliten haben damals das missachtet. Mit der Lade wollten sie Gott erpressen. Er ließ sich nicht erpressen. Die Lade landete dann für etliche Jahre bei den Philistern. Trotzdem war Gott letzten Endes auch bei den Israeliten, denn er ließ die Philister umso mehr spüren, dass sie die Lade nicht behalten durften. Doch das Eigentliche ist und bleibt, und dafür steht auch dieses Kreuz, seine Liebe ist das Angebot. Und das kann man annehmen oder eben ablehnen. Ich wünsche euch und uns, dass wir diese Freiheit in der Gemeinschaft mit Christus erleben. Und darum werden wir auch hier im Anschluss einen Segnungsteil haben. Amen.